Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2023, Folge 14. Zeit für mich. Von Nina Pölchau aus Stern Nummer 15 vom 6. April 2023. Gelesen von Simone Kohn-Vossen. Zählt man nur die arbeitsfreien Stunden, geht es uns gut. Und dennoch fühlen wir uns rastlos, aufgerieben zwischen zu vielen Erwartungen. Was hilft? Viele freie Stunden und das weite Meer halfen nicht mehr. Ich war vor ein paar Jahren im Urlaub auf La Palma aufgerieben, urlaubsunfähig. Private Unsicherheit, berufliche Turbozeit. Ich schrieb frühmorgens schon Mail um Mail nach Deutschland. Gedanken huschten im Kopf herum wie Kobolde. Wie ich sie einfangen sollte, wusste ich nicht. In der Taverne lagen allerlei Flyer. Ich wählte, frustriert wie ich war, ein Meditationsseminar aus. 10 Tage hatte ich noch. Die Leiterin war um die 70. Sie hieß Jutta und hatte noch bei Bhagwan in Pwona gelernt, ganz entspannt im Hier und Jetzt zu sein. Wir waren 5 Deutsche. Um 9 Uhr saßen wir unter einem Pfefferbaum und sollten eine Stunde lang »Ich bin« denken. Ich fühlte mich von Tag zu Tag besser. Dieses »Ich bin« breitete sich wie ein Beruhigungsmittel im ganzen Körper aus und wuchs zu einem »Ich bin gut so, wie ich bin« und bald dann auch zu einem »Ich kann sowieso nicht alles richten«. Es gelang mir, den Rest der Tage zu schwimmen, zu lesen. Ich schrieb sogar wieder Tagebuch, wie seit Jahren nicht mehr. Jutta erläuterte eine weitere Stunde, wie wichtig regelmäßige Meditation sei. Zum Abschied gab sie uns eine Karte in die Hand. Darauf stand: »Wenn du Wurzeln hast, dann bist du eins mit dem Ganzen. Du bist kein Bettler. Plötzlich bist du ein Kaiser geworden.« Ich fühlte mich aufgerichtet, hatte die Meditation als Kraftquelle entdeckt. Allein, nicht jedes Mittel ist jedermanns Mittel. Es muss nicht unbedingt ein stundenlanges Wiederkäuen der eigenen Existenz sein, aus dem sich neue Kraft und anhaltende Gelassenheit schöpfen lassen. Manche von uns kommen bei der Gartenarbeit runter, manche beim Skat mit synchron gereiften Stammtischgeschwistern, und für manche ist Slow Sex oder ein Zwiegespräch mit dem Partner gerade richtig. Singen, Beethoven hören, im Keller flippern. Möglichkeiten gibt es viele. Der Gradmesser dafür, wie wir am besten Zeit ohne Pflichten verbringen, ist: empfindet man Freude? Fühlt man sich auch noch etwas später erfrischt und erbaut? Dann ist eine Me-Time-Methode gefunden. Ganz einfach eigentlich. Wenn es nur so einfach wäre. Ulrich Reinhardt ist Professor und Zukunftsforscher. Seit Jahren beschäftigt er sich mit der Beschäftigung der Deutschen. 2022 hat er den neuesten Freizeitmonitor publiziert, eine repräsentative Erhebung, die es seit 1982 gibt. Spricht man mit ihm, entsteht der Eindruck, an freier Zeit mangelt es uns gar nicht, auch wenn der Zeitgeist es so sagt. Lücken im Pflichtprogramm haben die meisten. 4 tägliche Stunden echte Freizeit im Durchschnitt. Doch die Fähigkeit, damit etwas anzufangen, an der gebricht es uns. Viele pendeln zwischen Unterforderung, sie lassen sich passiv berieseln, und Überforderung. Sie wollen, wenigstens digital, an der ganzen Welt teilhaben. Dauernd, alles auf einmal. Reinhardt beklagt: wir sehen lauter Getriebene, doch die kriegen ihren Hintern nicht hoch, um das zu tun, was sie brauchen, um sich zu erholen. Das Paradoxe sei, die Menschen wüssten, wonach sie sich sehnen. Die meisten hätten es ja früher mal erlebt. Freunde treffen, bei einem Osterspaziergang Schlüsselblumen pflücken, ein Buch auf Papier lesen, mit Holz werkeln. Das also ist unsere wirklich nicht allzu große Utopie. Und die Wirklichkeit? 8 der 10 beliebtesten Freizeitbeschäftigungen haben mit Medien zu tun, vorrangig mit einem Bildschirm. Die Menschen graben sich zu Hause ein und sind oft unzufrieden und haben den Neustart verpasst. Es gibt keine Pandemiebeschränkungen mehr, doch Kulturveranstalter berichten, viele Säle sind halb leer. Eigentlich müsste es ja reichen, dass schon das Arbeitsleben strapaziös ist. Vielen sitzt die Angst im Nacken, eine Furcht, dass sie bei der technischen Entwicklung nicht mehr mitkommen und geraten in eine neue Zwischenwelt. Der Spagat zwischen Homeoffice und Büro stresst sie. Die Geborgenheit eines eigenen Plätzchens ist in der Heimatlosigkeit agiler Arbeitsmodelle verloren gegangen. »Wir haben uns zu Gefangenen gemacht«, sagt der Forscher Reinhard, »zwischen Erwartungen von außen, scheinbar grenzenlosen Möglichkeiten und den eigenen Bedürfnissen. 70% der Deutschen sehen das Problem und sehen es als kritisch an. Bei den über 55-Jährigen und den Frauen sind es gar 79%. Es gibt eine nach Knetgummi klingende Abkürzung, die das moderne Freizeitverhalten gut beschreibt. FOMO. Fear of Missing Out. Die Angst, etwas zu verpassen. Immer muss etwas gehen. Alles soll schnell über die Bühne gehen. 2 Stunden seien das Limit, sagt Reinhard. Kein Film darf länger dauern. Kein Kaffee trinken. Kein Ausstellungsbesuch, so sei der Trend. Wird es länger, macht es die Menschen nervös. Sie haben das Gefühl, Zeit zu verschwenden. Denken, jetzt müsse doch etwas Neues passieren. Ein Alltag wie in einem Casino in Las Vegas. Er dudelt, rattert, dröhnt. Allzeit klimpern die Münzen. Wer sich jetzt zurückzieht, könnte den Jackpot verpassen. Tatsächlich verpasst er so sein Leben. Es gab eine Zeit, da brauchten Studierende am wenigsten Nachhilfe im Lockerlassen und man musste sie nach 15 Semestern zu etwas mehr Pflichtenfreude treiben. Heute haben schon Schüler und Studenten kein Handwerkszeug, um ihre Jugend zu genießen. In Karlsruhe hat Sabine Köster, die Leiterin der psychotherapeutischen Beratungsstelle beim Studierendenwerk, das Thema Entspannung, was hindert uns daran, was hilft, ins Programm genommen. Wie geht es mir jetzt? Sollen junge Menschen sich mehrmals am Tag fragen. Regelmäßig. Ähnlich wie in einem Kloster, wo ich zum Gebet gerufen werde. Der Bedarf ist groß. 1.500 Studentinnen und Studenten haben im vergangenen Jahr Hilfe gesucht. Sabine Köster erzählt, sich Zeit für sich zu nehmen, ist ein sehr wichtiges und schwieriges Thema. Dem akademischen Nachwuchs müsste beigebracht werden, sich freie Zeit zu gönnen, auch gegen das schlechte Gewissen, jetzt eigentlich auch lernen zu können. Kösters Team will den Ratsuchenden beibringen, je ohnmächtiger und überforderter sie sich in Anbetracht der Krisen und allgegenwärtigen Konkurrenz fühlten, desto wichtiger ist ein guter, erfüllender Ausgleich zum Auftanken und Abstand bekommen. Gerade jetzt, in Krisenzeiten, seien die Anliegen oft sehr gravierend, mit starken Beeinträchtigungen der Lebens- und Lernsituation, sagt Sabine Köster. Lange glaubten wir, ein Burnout habe damit zu tun, dass Menschen zu viel gerackert haben. Inzwischen ist sicher, dass das nicht stimmt. Das wirkliche Problem nämlich ist, dass sie über lange Zeit ihre Beziehungen vernachlässigt haben, die, wenn sie gut gepflegt sind, sehr viel Stress abfedern können. Wer sich kaputt und leer fühlt, bei dem ist fast immer die Verbindung zum Inneren abgebrochen. Und die emotionale Nähe zum Partner, den Kindern, den Freunden verloren gegangen. Im besten Fall führt die Einsicht dessen zu dem Punkt, an dem sich etwas ändert. Ein gutes Zeichen, zu FOMO, der Angst, etwas zu verpassen, hat sich eine zarte Gegenbewegung entwickelt. JOMO genannt, Joy of Missing Out, auf gut Deutsch Freude daran, nicht jeden Mist mitzumachen. Wer sich mit JOMO identifiziert, geht ohne Handy vor die Haustür, besucht seine Oma, liest ein Buch von Jojo Moyes, während doch gerade ein Fußballtrainer rausgeworfen wird, Prinz Charles in Berlin ist und noch immer unklar, wann die Welt untergeht. Muße heißt das Zauberwort. In der Antike war der Müßiggang hoch angesehen und, sofern es nicht die Sklaven betraf, selbstverständlich. Aristoteles lehrte, wir arbeiten, um Muße zu haben. Heute muss man sein Stück davon mit Entschlossenheit der gefräßigen Freizeitindustrie und den unentwegt hagelnden Tweets entreißen. Im Kloster Münster-Schwarzach in Unterfranken lebt einer der bekanntesten spirituellen Lehrer und Autoren in Deutschland, der Benediktinermönch Anselm Grün, der die Welt sehr genau beobachtet. 300 Bücher hat Grün geschrieben und ist, weit über die Katholiken hinaus, für Millionen Menschen personifizierte Lebenshilfe und eine Art Popstar zugleich. Einfache Worte, weise Botschaften gleichwohl, hat er in Podcasts, Facebook-Einträgen und Monatsbriefen verpackt. Ein monumentales Paket kluge Sprüche fiebeln, gibt es selbst in Drogeriemärkten zu kaufen. Missionsarbeit für das 21. Jahrhundert. Grün ist auf allen Kanälen bemüht, Menschen aufzurütteln, ihrem Leben mehr Sinn und Tiefe zu geben. Und wenn es auch am Glauben hapert, könnten sie doch trotzdem ein bisschen was aus dem klösterlichen Leben übernehmen. Ora et labora, bete und arbeite. Ritual und Rhythmus. Die Religionen haben, neben nicht wenig Schädigendem, hervorragende, gesundheitsfördernde und tröstende Praktiken hervorgebracht. Vieles davon ist in die Psychotherapie eingeflossen. Es geht um Struktur, um Gefühle und Unterschiede, die dem Leben Farbe geben. Es gibt Phasen des Trauerns, der Freude, des Fastens, des Feierns. Und das großzügige Angebot, Angst und Sorgen und Überforderungsgefühle weiterzuschicken, Richtung Himmel, wer immer da auch wohnt. Pater Grün müht sich, die verlorenen Seelen unaufdringlich einzufangen, weltlich, so, als würden sie sonst schnell wieder wegflattern. Während der Pandemie brachte er den Ratgeber »Was gutes Leben ist« – Orientierung in herausfordernden Zeiten heraus. Und obwohl bei den Benediktinern das Tageskorsett eng sitzt, appelliert er, »Es ist eine Sache der Klugheit, wahrzunehmen, welcher Rhythmus für mich angemessen ist«, und mir gut tut. Als wolle er die, die nach einer gesünderen Lebensgestaltung suchen, davor schützen, in die nächste Optimierungsfalle zu tapsen. Grün coacht auch ausgebrannte Führungskräfte. »Ich kenne viele, die kaum vor 9 Uhr abends heimkommen«, berichtet er. Denen empfiehlt er, gut hinzuspüren, wie innere Bedürfnisse und äußere Anforderungen zusammengeführt werden könnten. Ohne Rhythmus lassen wir uns oft hängen und versäumen das Leben. Wir haben am Abend das Gefühl, dass das Leben an uns vorbeigegangen ist. Herausfinden, was passt. Ulrich Reinhardt, selbst von Anfragen und Aufträgen überschwemmt, ist sicher, dass die meisten Menschen wissen, was sie wollen. Hintern hoch und machen, rät er. Er selbst hat einen alten Flipperautomaten im Keller. Für den hat er Zeit, egal was los ist. Außerdem seien Gesellschaftsspiele und Ausflüge mit Frau und Kindern stets gesetzt. Zurzeit denke ich oft, wir können uns etwas von denen abschauen, die allen Grund hätten, sich zu nichts mehr aufzuraffen. Ich begleite für die Caritas Frauen aus der Ukraine. Ihr Leben ist aus der Bahn. Maximal unsicher. Eine Frau ist Anfang 20. Sie hat einen Bruder, der an der Front kämpft. Eine ist gerade 80 geworden. Sie wurde in Mariupol vor dem zerbombten Theater gefunden. Ihr Mann und ihr Sohn sind tot. Viele fürchten um ihre Verwandten in russisch besetzten Gebieten. Die Frauen kommen dennoch regelmäßig zusammen und singen. Volkslieder, in denen es um Liebe und blühende Bäume geht. Manche sind heroisch, manche traurig und manche sehr lustig. Meine Lebensfreude kriegen sie nicht, sagte mir die 80-Jährige. Anschließend sind alle fröhlich und singen noch ein bisschen weiter auf dem Heimweg zu ihrer Gemeinschaftsunterkunft, in der sie in 6 Bettzimmern liegen und oft nicht schlafen können, weil schwere Gedanken sie quälen oder jemand mit dem Handy Licht macht. Ich selbst habe schon lange nicht mehr meditiert. Ich verfolge die Krisen der Welt, als könnte ich auf die Geschehnisse Einfluss nehmen, wenn ich fast live dabei bin. Mein Gehirn veräppelt mich, ich weiß es. Mein Grundgefühl, Stress. Deshalb werde ich nun den PC zuklappen und mir für die nächste Woche jeden Morgen einen Termin in den Kalender eintragen. Ich bin. Ostern hat mit Neubeginn zu tun, Frühling ebenso. Ein guter Anfang. Was uns stark macht. Die Psychologin Donja Gielan erklärt, wie es gelingt, Lebenskrisen zu meistern und warum wir oft sogar gefestigt aus ihnen hervorgehen. Interview von Claudia Minner. Erst Pandemie, dann Ukraine-Krieg. Die Welt erscheint wie aus den Fugen. Oft ist die Rede von Resilienz, die wir jetzt gut gebrauchen können. Was ist das eigentlich? Kurz gesagt ist Resilienz die Fähigkeit, seine psychische Gesundheit auch während oder nach stressvollen Lebensereignissen aufrechtzuerhalten. Was für Ereignisse sind das? In der Stressforschung unterscheiden wir zwischen Mikro- und Makrostressoren. Bei Mikrostressoren handelt es sich um alltäglichen Stress, das Pendeln zur Arbeit, Ärger mit Nachbarn und Kollegen. Solche Situationen treten ständig auf, sind aber normalerweise episodisch, gehen also vorüber. Allerdings können auch viele Mikrostressoren die psychische Gesundheit stark belasten. Dann gibt es kritische Lebensereignisse wie Scheidung, Krankheit oder Tod eines Angehörigen. Das sind Makrostressoren, die unsere Selbstwahrnehmung, die Gesundheit, unser persönliches Umfeld oder die Art und Weise, wie wir leben, bedrohen. Dazu lassen sich die Corona-Pandemie oder der Angriffskrieg gegen die Ukraine zählen. Davon abzugrenzen sind Traumata, also Ereignisse, die eine Bedrohung des Lebens oder der Integrität einer Person darstellen, Misshandlungen etwa. Sie leiten eine Resilienzambulanz. Was machen Sie da? Wir haben verschiedene kostenpflichtige Angebote. Resilienzscreening, Aufstellung eines persönlichen Resilienzprogramms, mehrwöchige Gruppentrainings, anderthalbstündige Workshops und Einzelcoachings. Darüber hinaus bieten wir kostenlose Vorträge an. Wie laufen Workshops oder Coaching ab? Bei einem Coaching arbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzeln mit Trainern und entwickeln ein persönliches Gesundheitsprogramm. Es geht darum, zu eruieren, welche Stresssituationen sie erleben und wie sie darauf reagieren. Dann sucht man nach Möglichkeiten, die eigenen Ressourcen aufzubauen. In den mehrwöchigen Gruppentrainings wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern es werden auch Strategien eingeübt, die leicht in den Alltag zu integrieren sind. Vieles stammt aus der Psychotherapie, aus Achtsamkeitsprogrammen oder Problemlösetrainings. Auch in den Workshops widmen wir uns immer einem konkreten Thema. Wir zeigen etwa, wie man mehr Achtsamkeit in den stressigen Berufsalltag bringt, wie man sein soziales Netzwerk stärkt oder verzerrte Bewertungsmuster verändert. Wer kommt zu Ihnen in die Ambulanz? Oft sind es Leute, deren Leben in eine Schieflage geraten ist, zum Beispiel durch einen Schicksalsschlag oder eine Krankheit. Oder Menschen, die merken, dass sie stark gestresst sind, etwa bei der Arbeit. Eine Frau mittleren Alters blieb mir in Erinnerung. Sie suchte etwas, um ihrem ständigen Arbeitsstress entgegenzuwirken. Wir betrachteten ihre Lebenswirklichkeit und ihre Stresssituationen und überführten das in Rollenspiele, um Strategien für den Alltag einzuüben. Die Frau erkannte etwas ganz Wichtiges. Es ist das Natürlichste auf der Welt, auch mal »Nein, das ist mir zu viel« zu sagen. Das konnte sie dann im Arbeitsalltag umsetzen. Ein anderer Klient war auf Jobsuche und fühlte sich so unter Druck, dass er kaum noch an anderes denken konnte. Im Coaching konnten wir Selbstbewusstsein und Zuversicht stärken. Kurz darauf erhielt er mehrere Jobzusagen. Was ist die wichtigste Message, die Sie vermitteln wollen? Resilienz ist formbar. Meine Message lautet: Nehmen Sie Ihr Leben in die Hand. Viele glauben nicht daran, dass sie etwas ändern können. Sie fühlen sich erschöpft und hilflos. Wir zeigen ihnen, dass sie Tiefpunkte überwinden und neue Kraft entwickeln können, wenn sie an sich arbeiten und aktiv werden. Allerdings reicht es nicht, nur einen Vortrag zu besuchen. Man muss ins Handeln kommen. Wie schafft man das? Am Anfang steht eine Bestandsaufnahme, das Resilienz-Screening. Wir ermitteln per Fragebogen, wie jemand mit Stress umgeht. Im nächsten Schritt zeigen wir, mit welchen Übungen man seine Stresskompetenz stärken kann. Hier spielen bestimmte Resilienzmechanismen eine Rolle. Das sind Eigenschaften und Fähigkeiten, die unsere psychische Widerstandsfähigkeit stärken und die wir trainieren können. Welche Faktoren sind besonders wichtig? Ein äußerst wichtiger Faktor ist soziale Unterstützung. Wer ein gutes Netzwerk aus Familie, Freunden und Bekannten hat, ist auch in Krisenzeiten nicht allein und kann auf viele Ressourcen zurückgreifen. Auch die kognitive Flexibilität, also die Fähigkeit, sich gedanklich schnell auf neue Lebensumstände einzustellen, spielt eine große Rolle. Eng damit verbunden sind Emotionsregulation und das aktive Coping. Die Kompetenz, Probleme zu erkennen, zu lösen oder zu akzeptieren. Auch der Faktor Sinn ist relevant. Menschen, die ihr Leben als sinnvoll erleben, schaffen es meist recht gut, Krisen in ihren Lebenskontext zu integrieren und sich zu lösen. Wie kann man so etwas trainieren? Für die kognitive Flexibilität ist Gehirnjogging ideal. Es gibt dafür spezielle Trainingsprogramme am Computer. Man kann aber auch im Alltag dafür sorgen, dass sich das Gehirn immer wieder auf Veränderungen einstellen muss. Zum Beispiel, indem man feste Gewohnheiten durchbricht, einen anderen Weg zur Arbeit nimmt, mit der falschen Hand die Zähne putzt, die Wohnung umräumt oder neue Hobbys ausprobiert. Wie werden wir bessere Problemlöser? Um das zu trainieren, analysieren wir mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Verhalten in stressvollen Situationen und reflektieren zum Beispiel, was sie in Beruf, Freizeit oder Gesundheit besonders stresst und was ihnen gut getan oder sie gestärkt hat. So verdeutlichen sie sich, welche Ressourcen ihnen zur Verfügung stehen, aber auch, welche sie aufbauen müssen. Das hilft Stressoren nicht als Bedrohung, sondern als Herausforderung wahrzunehmen. Was raten Sie Menschen, die nicht zu Ihnen kommen können, aber ihre Resilienz stärken wollen? Grundsätzlich ist es wichtig, dass wir uns immer wieder verdeutlichen, wie sehr unser Stressempfinden von unseren Gedanken abhängt, also davon, wie wir eine Situation bewerten. Negative Bewertungen wie »Ich schaffe das nicht« verstärken das Gefühl von Überforderung und Hilflosigkeit. Positive Bewertungen wie »Ich versuche es und gebe mein Bestes« stärken dagegen unsere Resilienz. Wir sollten üben, festgefahrene Denkmuster aufzubrechen, zum Beispiel, indem wir negative Gedanken und die positiven Alternativen dazu auf einen Zettel notieren, uns bewusst machen, dass wir manchmal durch starke negative Emotionen die Dinge katastrophisieren, aber dass auch negativ gefärbte Emotionen sich in ihrer Intensität verändern. Was ist mit Sport? Hilft er auch? Viele Studien zeigen, dass Bewegung auch für die Psyche essentiell ist. 89% der begutachteten Forschungsarbeiten fanden einen positiven Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und psychischer Gesundheit. Ausdauersport wie Laufen schützt vor Burnout, Depressionen und Ängsten. Das liegt unter anderem daran, dass beim Sport Stresshormone wie Cortisol abgebaut werden. Und auch für Yoga und Achtsamkeitsübungen wie Tai Chi und Qigong gibt es Evidenz, dass sie die Symptome von Angst oder Depression reduzieren können. Manchen Menschen fällt es leichter, nach einem Rückschlag wieder auf die Beine zu kommen. Warum? Oft hat es damit zu tun, ob man schon erfolgreich Herausforderungen bewältigt hat. Die Forschung zeigt, dass es unsere Resilienz sogar stärken kann, wenn wir mit stressvollen Situationen konfrontiert werden. Das Phänomen dieser Stressimpfung wurde 2010 in einem Experiment mit Affen belegt. Junge Affen wurden 10 Wochen lang regelmäßig für einen Moment von ihren Müttern getrennt. Dies führte zwar zu akuten Stresssymptomen, doch Jahre später konnten sie besser mit Stress umgehen als ihre Altersgenossen. Auch beim Menschen konnten solche Zusammenhänge belegt werden. Gilt das auch für Schicksalsschläge oder traumatische Erfahrungen? Sie können uns destabilisieren, aber das muss nicht passieren. Eine schwierige Situation kann sogar dazu führen, dass jemand positive Verhaltensweisen entwickelt, die ihm künftig bei der Bewältigung von Problemen helfen. In der Psychologie wird das als posttraumatisches Wachstum bezeichnet. Wie viele Menschen schaffen das? Der Psychologe George Bonanno konnte in Studien belegen, dass mehr als 60% der Menschen, die Schicksalsschläge erlebt haben, nicht verzweifeln oder depressiv werden, sondern ihren Alltag gut bewältigen. Wir sind also resilienter, als wir denken? Ja, Resilienz ist kein seltenes Phänomen, sondern weit verbreitet. Die Psychologin Anne Meston bezeichnet sie deshalb als Ordinary Magic, als alltägliche Magie. Welche Rolle spielen die Gene dabei? Eine viel geringere, als man lange dachte. Es ist zwar belegt, dass einige Genkonstellationen Einfluss auf die Resilienz haben. Menschen mit einem langen 5-HTTG-Gen sind zufriedener und psychisch stabiler als Menschen mit der kurzen Variante. Wer die aktive Variante eines Gens namens 12-MAO-A trägt, ist besonders widerstandsfähig in Bezug auf traumatische Ereignisse. Aber Studien zeigen auch, wir können unsere Resilienz unabhängig von unserer genetischen Ausstattung stärken. Resilienz ist keine angeborene Eigenschaft, sondern ein lebenslanger Prozess, der sich durch Interaktion mit der Umwelt entwickelt. Was prägt uns auf diesem Weg? All unsere Erfahrungen spielen eine Rolle. Umwelteinflüsse, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, unser Verhalten. Die Neurowissenschaften haben gezeigt, dass unser Gehirn lebenslang veränderbar und lernfähig ist. Also ist auch Resilienz nicht statisch. Neue Forschungen aus der Epigenetik bestätigen das. Unsere DNA kann durch äußere Einflüsse verändert werden. Hier tun sich gerade viele neue Fragen auf. Welchen Einfluss hat Ernährung auf Resilienz? Welche Zusammenhänge gibt es zwischen Darmflora und psychischer Gesundheit? Könnte man pharmakologische Mittel zur Stärkung der Resilienz nutzen? Was wird denn gerade besonders heiß diskutiert? Resilienz wird längst nicht mehr nur auf individueller Ebene betrachtet. Zunehmend rückt die Betrachtung ganzer Gesellschaften oder Unternehmen in den Fokus. Es geht darum, wie Systeme nach einer Krise leistungsfähiger oder langlebiger werden. Wie bleiben die Einsatzkräfte von Polizei oder Feuerwehr beim Katastrophenmanagement handlungsfähig? Wie können wir unsere kritische Infrastruktur schützen, also Informationstechnik, Wasserversorgung oder das Gesundheitssystem? Es bleibt also spannend. Oh ja, und bis das erforscht ist, bleiben uns die erprobten Wege, um die individuelle Resilienz zu trainieren. Wir sollten uns immer wieder verdeutlichen, wir sind keine Opfer, wir sind Schöpfer. Wir können selbst einschneidendste Erlebnisse verkraften, wenn wir es schaffen, unsere Ressourcen zu aktivieren und aktiv zu werden. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr Deutschland GmbH, 20444 Hamburg. Kontaktdaten: Redaktion, Telefon 040 3703 2084. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7, 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de, www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern www.zeitbrei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2023. Danke, Freunde! DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Bank für Sozialwirtschaft, IBAN DE 50 8602 0500 1 8325 01 BIC BFS WDE 33 LPZ